Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Einen schönen guten Abend. Der Völkermord an den Herero und Nama ist Thema eines Theaterprojekts in Köln.
Ein Theater ist ja kein Gericht oder sowas. Wir können nicht Schuld oder Unrecht sprechen, aber wir können eine höhere politische Debatte oder ein Gespräch, einen Diskurs versuchen anzustoßen.
Sagt der Regisseur Nuran David Kalis. Über sein Theaterprojekt werden wir gleich sprechen. Außerdem gibt's in dieser Fazitstunde zwei zeitgenössische Opern, die am Abend Premiere hatten. In Berlin die Oper Babylon von Jörg Wittmann nach einem Libretto von Peter Sloterdijk. Und in Stuttgart die Oper Antigone Tribunal von Leo Dick nach einem Libretto des Philosophen Slavoj Žižek. Und dann blicken wir nach London. Die Uhr tickt, der Brexit naht und der großartige Dokumentarfotograf Martin Parr. Er hat die Befürworter und Gegner des Brexit brillant in seinen Arbeiten fixiert. Es ist ein schöner Zufall, dass an diesem Samstagabend zwei Opern Premieren hatten, deren Libretti von zwei Philosophen stammen. Eine Uraufführung in Stuttgart, der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat für Leo Dicks Antigone-Tribunal das Libretto geschrieben. Und schon der Titel lässt ahnen, da wird gehörig aus der Weltliteratur zitiert. Und in Berlin, an der Staatsoper unter den Linden, da gab's die Oper Babylon von Jörg Wittmann. Zu diesem Werk hat der Großphilosoph Peter Sloterdijk das Libretto geschrieben. Nach der Uraufführung des Werkes 2012 an der Bayerischen Staatsoper ätzte die FAZ, Sloterdijk habe alles ins Libretto gestopft, was das Image eines urbanen Sündenpfuhls ein bisschen aufbessern könne. Vor allem das Liebespaar, die babylonische Inanna und der israelische Tamu. Das FAZ-Urteil damals, eine pointenverliebte Bildungsbürgerrevue. Ob das Stück nach einer Überarbeitung des Komponisten Jörg Wittmann heute an der Staatsoper unter den Linden in Berlin etwas überzeugender geraten ist, das wird uns nun Uwe Friedrich sagen hier im Studio. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Da treffen die babylonische und die jüdische Kultur aufeinander in der multikulturellen Stadt, in der Metropole Babylon. Die Staatsoper spricht von einem opulenten musikalischen Kaleidoskop. Was haben Sie denn da dramaturgisch, szenisch und vor allem auch musikalisch erlebt?
Also man könnte jetzt ganz böse sagen, aus jedem Dorf ein Hund. Das ist ja mit Kaleidoskop gemeint, bunt und alles durcheinander. Jörg Wiedmann ist ein extrem form- und traditionsbewusster Komponist, den ich sehr schätze in seiner sonstigen Musik, muss ich direkt einschränkend sagen. Denn dieser Abend hat mich wirklich gar nicht überzeugt in seiner Heterogenität und Beliebigkeit. Er scheut ja nicht davor zurück, sagen wir mal auch eher abgenutzte musikalische Topoi zu benutzen und dann im Idealfall auch wieder zu beleben. Hier ist es aber so, dass es dieses große Liebesduett gegen Ende des Stücks gibt und dann kommt noch eine Rückung, wie man sie sonst, eine harmonische Rückung, wie man sie sonst aus dem Schlager kennt und man denkt, jetzt ist es hoffentlich zu Ende, danach kann nichts mehr kommen und da könnte man jetzt wiederum sagen, ist er so traditionsbewusst, sich an den Königskindern von Humperdinck zu orientieren. Denn dann kommen, wenn man glaubt, es ist zu Ende, kommt noch der Spielmann, dann kommen noch die Kinder, dann kommen die Kinder nochmal, dann kommt ein Orchester, ein Nachspiel. Also auch Babylon nimmt kein Ende. Und was den dramaturgischen Aufbau des Librettos von Peter Sloterdijk betrifft, er macht so eine Mythenzusammenschau. Im Laufe der Zeit bis zur Pause war ich noch ziemlich gutwillig und dachte, ja, mal sehen, welche Richtung das nimmt. Aber es hat dann eben keine Richtung. Es bleibt alles stehen. Man hat so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, das wäre meine These, er traut dem einen Gott, welchem auch immer, denn nicht. Die großen Stoffe der Oper sind alle schon weg. Nibelungen, die mittelalterlichen Romane, alles schon vertont. Also greifen wir ganz weit zurück in die antiken Mythen oder in die vorgeschichtlichen Mythen und rühren das alles kräftig zusammen. Zum Schluss heißt es dann mein Gott, dein Gott und ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Göttin.
Also in den 10 Jahren zwischen der Uraufführung in München und der heutigen Aufführung ist nicht wirklich durch diese Bearbeitung etwas klarer oder präziser oder prägnanter geworden. Aber lassen Sie uns, Herr Friedrich, über die Szene sprechen. Welche szenische Idee hat denn der Regisseur Andreas Kriegenburg dazu entwickelt? Hat er sich ein bisschen konzentriert oder hat er nochmal so richtig in die Vollen szenisch gegriffen?
Er fährt mit seinem Bühnenbildner Harald Thor alles Mögliche auf und fahren ist da ganz wörtlich zu verstehen. Es gibt so eine Art riesigen Setzkasten, in dem dann der Chor ist. Er fährt rauf und runter. Es ist zweimal bühnenfüllend. Nun ist die Staatsoper Die Berliner nicht besonders groß und auch die Bühnenöffnung nicht besonders groß. Was also, Harald Thor hat ja auch Bühnenbilder zum Beispiel für München gemacht, was in München in dieser riesigen Bühne imposant aussieht, wirkt hier nur überbevölkert, denn das Bühnenbild ist auch sehr weit vorne. Davor ist eine relativ schmale Spielfläche an der Rampe und dann stehen eben die wichtigen Personen da und singen in den Zuschauerraum. Jetzt ist das große Problem, das ich als Kritiker mit so einem Abend zugegebenermaßen habe, dass man da sitzt und denkt, gut, das ist ein schwaches Stück, behaupte ich jetzt mal. Wäre dem zu helfen, wenn da jetzt eine zupackende Regie wäre, die wirklich was mit dem Stück anfängt und wenn es musikalisch, das Ganze ist auch noch wirklich laut, wenn das in einem Raum stattfinden würde, der die musikalische Seite absorbieren kann. Denn das ist das andere große Problem. Es ist Musik in diesem Fall, in diesem für dieses Werk zu kleine Haus, Musik mit quasi einkomponiertem Tinnitus. Es ist brüllend laut, fast die ganze Zeit.
Damit haben Sie schon die Frage nach dem Dirigenten beantwortet, Christopher Ward. Er war bei der Uraufführung in München 2012 Assistent des damaligen Dirigenten Kent Nagano. Er kennt das Stück also in- und auswendig, aber er hat das nicht auf die Akustik in Berlin anwenden können.
Das ist offenbar eine Liebesarbeit bei ihm. Das Orchester spielt auch sehr gut für ihn. Das ist gar nicht das Problem. Nicht, dass es irgendwie klappert, dass das technisch auseinander wäre. Das ist alles sehr souverän. Auch vor allen Dingen die Frauen, Susanne Ellmark und Moiza Erdmann, großartig Marina Prudenzkaja. Dann gibt es ein Wiederhören mit John Tomlinson als Priesterkönig. Das ist wirklich gut besetzt. Andrew Watts als Skorpionmensch, hinreißend, großartiger Countertenor. In dieses immer noch, auch mit angehobener Decke, relativ kleine Opernhaus passt dieses Stück einfach nicht.
Klare Worte, klares Urteil. Babylon von Jörg Wittmann nach einem Libretto von Peter Sloterdijk von der Premiere in Berlin an der Staatsoper unter den Linden war das Uwe Friedrich. Dankeschön.
Sehr gerne.
Nicht so sinnlich süffig und kaleidoskopartig konzipiert ist die zweite Oper, die am Abend Premiere hatte, über die wir jetzt sprechen wollen. Sie stammt von Leo Dick nach einem Libretto des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, Antigone-Tribunal. Es basiert auf seinem Theaterstück Die drei Leben der Antigone und spielt das Antigone-Thema in drei Varianten durch. Was wäre, wenn? So in etwa kann man wohl die Versuchsanordnung verstehen. Bernhard Doppler hat die Stuttgarter Uraufführung gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet aus Stuttgart. Herr Doppler, guten Abend.
Guten Abend.
Ist dieser Abend so streng, wie ich es beschrieben habe, strukturiert? Ein Thema mit drei Möglichkeiten, die da durchdekliniert werden?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist ja eigentlich eine philosophisch-ethische Übung, die Slavoj Žižek mit seinem Theaterstück gemacht hat, also ursprünglich kein Libretto. Es ist auch eigentlich gar nicht sein Text, sondern es ist ein Text, der montiert ist aus verschiedenen Stücken des Sophokles, aber auch aus Brecht. Und es hat als Vorbild den Ja-Sager und Nein-Sager, ein Lehrstück von Brecht, das auch verschiedene Möglichkeiten durchspielt, beziehungsweise einen der Lieblingsfilme von Slavoj Žižek, Lola Rent, wo ja auch drei Möglichkeiten einer Situation durchgespielt werden.
Können Sie vielleicht ganz kurz skizzieren, welche Möglichkeiten da aufgemacht werden?
Ja, also das ist überhaupt die Idee. Man ist nicht nur die Person, die sich für etwas entschieden hat, sondern für das, was man verweigert hat. Das spielt auch in der Persönlichkeit eine Rolle. Und das gilt jetzt für Antigone. Zuerst der ganz normale Schluss. Antigone zwischen Lebenden und Toten will ihren Bruder bestatten und wird dafür selbst mit dem Tod bestraft. Der Bräutigam will dann den Vater ermorden, aber er scheitert dabei. Die Variante 2 ist, dass Kreon gestattet, dass er begraben wird, aber dadurch bricht ein großer Konflikt in der Bevölkerung aus, den Kreon dann nicht mehr unter Kontrolle hat. Und in der dritten Version ist es so, dass das Volk Kreon und Antigone, die sich so viel herausnehmen und über das Volk entscheiden, beide in einem Tribunal, das Tribunal der Antigone, zum Tode verurteilen. Das sind die drei Versuchsanordnungen, für die man sich entscheiden soll. Eine schlechter vielleicht als die andere.
Ein Thema, drei Versuchsanordnungen, drei Versionen. Da kann man sich vorstellen, dass dieser Gedanke auch musikalisch eine Struktur vorgibt. Wie hat denn der Komponist Leo Dick, er ist Jahrgang 1976, wie hat Leo Dick die Musik konzipiert?
Zunächst einmal hat er das Libretto unter Anführungszeichen von Žižek sehr groß gekürzt, vor allem auch für Wiederholungen. Also musikalisch ist das ja auch ein Thema, eine Geschichte immer wieder zu wiederholen. Und das siebenköpfige Orchester nur spielt also einen Sound elektronisch verstärkt mit Echo-Wirkungen. Die Geiger kratzen eine unheimliche Stimmung hervor. Es hat sehr viel auch von einem Thriller an sich, diese Geschichte. Und der Chor ist ein Bürgerchor, der meistens spricht. Also auch insofern ist es wieder ein Lehrstück. Ich finde das schon eine ganz interessante Darstellung, die doch geglückt ist und eine andere Form von Oper eigentlich zeigt. Eine Oper, die in der Tat die Schulopern der 20er Jahre wieder aufnimmt.
Wir haben hier einen Ausschnitt aus der Generalprobe, einen Klangeindruck. Und da hören wir Antigone, sie singt: In meinem Elend habe ich kein Zuhause. Wir hören diesen kammermusikalischen Duktus in diesem Ausschnitt, diese mehr oder weniger freitonale Musik. Ist diese Klangsprache, Herr Doppler, typisch für das gesamte Werk?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Also die Sänger sind drei Darsteller, Haimon und Teresias, wie in der Antike, wird von der gleichen Sängerin gesungen, singen teilweise sehr berührend schrill. Aber es geht ja in dem Stück, gerade in dieser Szene sieht man es auch ganz deutlich, darum, dass Antigone eigentlich eine Person ist, die nicht so ganz sympathisch ist und die er in gewisser Weise wiedergewinnen will. Eine Frau, die zwischen Leben und Tod steht und sich so ein eigenes Gesetz herausnimmt. Und durch die Variationen will er sie vielleicht ein bisschen verständlicher machen. Das kommt in dem Gesang, das sind Arien bei Antigone und bei Kreon, doch auch recht deutlich zur Geltung.
Herr Doppler, wie hat das denn die ungarische Regisseurin Blanka Radoši umgesetzt?
Es ist so eine Art Betonmauer, eine brüchige Betonmauer. Der Chor selbst, dieser Bürgerchor, geht mit schwarzen Plastiktüten herum. Dahinter ist ein Drahtzaun aufgebaut. Also es ist doch eine sehr gespenstische, aber doch auch wieder lehrstückhafte Szenerie aufgebaut, um diese drei Fälle miteinander vergleichen zu können. Die Zuschauer sind dann auch tatsächlich noch einmal zusammengefasst aufgefordert zu urteilen, welche der drei Antigone-Versionen sie am interessantesten finden.
Das Antigone-Tribunal von Leo Dick nach dem Theaterstück Die drei Leben der Antigone von Slavoj Žižek. Von der Uraufführung an der Staatsoper in Stuttgart war das Bernhard Doppler. Herr Doppler, Dankeschön.
Bitte.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Thema Kolonialismus, Postkolonialismus wird in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen intensiv diskutiert. Der Blick zurück in die koloniale Vergangenheit wirft gravierende Fragen für die Zukunft auf, besonders eindringlich zu sehen an den Diskussionen rund um die ethnologischen Sammlungen. Auch im Theater werden koloniale Themen immer wieder konkretisiert. Milo Rau zum Beispiel hat das mit verschiedenen Stücken gemacht. Am Schauspiel in Köln gab es am Abend einen Theaterabend, der das Thema Kolonialismus in seiner brutalsten Variante bearbeitet hat. Der Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Die Nachkommen der Opfer des Völkermordes sind am Donnerstag übrigens mit einer Klage gegen die Bundesrepublik gescheitert. Die betroffenen Volksgruppen der Herero und Nama hatten auf eine Milliardenentschädigung gehofft. Ein Gericht in New York hat ihre Klage jetzt allerdings zurückgewiesen. Das Kölner Theaterprojekt stammt von Nuran David Kalis. Er schlägt einen Bogen vom Kolonialismus zur Gegenwart.
Mir ist es zu einfach zu sagen, dass man irgendwie die Grenzen hochzieht und Ankerzentren in Nordafrika baut. Ich wollte den großen gesellschaftlichen und zeitlichen Zusammenhang verstehen, warum dieser Kontinent so nach Europa reindrückt. Und da ist mir sichtbar geworden, dass wir eine 500-jährige Kolonialgeschichte eigentlich hinter uns haben, indem wir eigentlich diesen Kontinent total kaputt gemacht haben. Und jetzt kommt er Stück für Stück zurück.
Nuran David Kalis. Sein Theaterprojekt Herero Nama, A History of Violence, hat am Abend im Depot 2 des Kölner Schauspiels Premiere. Christiane Enkeler hat die Aufführung gesehen, ist jetzt live zugeschaltet aus Köln. Frau Enkeler, guten Abend.
Guten Abend.
Kalis hat das komplexe Thema NSU mal mit den Mitteln des Theaters bearbeitet. Wie hat er denn jetzt dieses ganz große Thema Völkermord an den Herero Nama, wie hat er das dramaturgisch sortiert und gewichtet?
Er macht tatsächlich einen richtig großen Bogen. Also es beginnt in Namibia und zwar in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die ersten Missionare rübergegangen sind und es erstmal die Atmosphäre noch gar nicht so schlecht war. Und führt bis in die Gegenwart. Er macht drei Teile. Erstmal ist es so ein Dokumentationstheater und es wird immer mehr, je weiter wir in die Gegenwart kommen, ein Reflexionstheater. Also erst werden Fotos gezeigt und es wird viel erzählt von dem, was da passiert ist. 1904 war der Aufstand der Herero und Nama und in der Folge dessen sind tatsächlich schon Konzentrationslager entstanden. Und da müssen wir uns auch vorstellen, dass die Frauen Schädel ihrer eigenen Verwandten haben reinigen müssen, abkochen und reinigen. Das ist das, worum jetzt auch viel Streit geht, damit, dass die zurückkommen oder nicht. Dann führt der Bogen über das Kaiserreich, über den Vernichtungsbefehl von General von Trotha und auch über die bürokratische Sprache, über diese Strafen und Züchtigungen. Wie peitscht man jemanden aus und womit? Und endet dann in der Reflexion der Schauspieler über das, was, oder der Darsteller, das sind nicht alle Schauspieler, was im Moment in Europa an Rassismus stattfindet und an wo sich Rassismus überhaupt äußert.
Dokumentationstheater, das immer mehr zum Reflexionstheater wird, haben Sie gesagt, Frau Enkeler. Beschreiben Sie doch, wie das auf der Bühne aussieht, welche Menschen da auftreten.
Es ist erst total dunkel und sehr eng auch. Also die Handlung findet sehr weit vorne statt, wobei es eigentlich gar nicht wirklich eine richtige Handlung gibt. Also wir haben erst sehr dunkles Licht, Assoziationen an Kirchenfenster, sehr viel enge, grotesk absurde Kostüme mit weißen Masken. Die Schauspieler bewegen sich absurd. Wir haben nur zwei Schauspieler aus dem Ensemble. Und darüber hinaus zwei Vertreter dieser Volksgruppen, also eine englischsprachige Aktivistin, die die Nama vertritt und den Israel Kaunatieke, der die Herero vertritt, der spricht Deutsch, der lebt auch hier in Deutschland, ist in Namibia geboren. Und beide haben aber auch deutsche Vorfahren, weil die Mütter zum Teil mit deutschen Soldaten zusammen waren oder vergewaltigt wurden. Das ist nicht immer so ganz klar. Und je weiter das voranschreitet, desto mehr öffnet sich die Bühne. Und wir haben auch so eine Ebene, wo sich alle so zusammensetzen, das auch während dieser Dokumentationsphase immer mal wieder durchbrechen. Und wo so eine Atmosphäre entsteht von, wir sprechen da jetzt mal drüber. Und es ist aber trotzdem nicht gemütlich. Es ist gelassen, aber überhaupt nicht gemütlich. Es ist wirklich anstrengend, eine anstrengende Auseinandersetzung.
Also von der Vergangenheit zur Gegenwart, dieser Bogen wird geschlagen. Insgesamt einfach die Frage, funktioniert dieser Abend als Theaterabend auch?
Also ja, und zwar, ich glaube deswegen, weil zum Konzept gehört, dass es nicht aufgeht. Also wir haben einerseits eine große Nähe und diese ja, quasi geschwisterliche, familiäre Verquickung. Und auf der anderen Seite, also auch zwischen Publikum und den Menschen auf der Bühne, zwischen Afrika und Europa, Deutschland. Und auf der anderen Seite wird aber auch darüber diskutiert, dass wir eben nicht fühlen sollen, sondern denken. Also uns das nicht aneignen. Und dann muss aber auch das Publikum erstmal informiert werden, bevor es in irgendeine Richtung aktiviert werden kann. Und dann ist immer noch die Frage, wohin. Also es wird ein Wahnsinnshorizont aufgerissen. Ich glaube, dass es manchmal zu viel ist. Man muss das ja auch erstmal alles verarbeiten, was man da hört. Und es gibt, glaube ich, sehr viele, die das so im Detail noch gar nie gehört haben, bevor diese ganze Reflexionsebene einsetzt. Und dann ist die Frage, mit wem erreiche ich mit diesem hohen Niveau? Und trotzdem finde ich es gut, ja.
Also ich hatte mir natürlich jetzt auch doch die Frage gestellt, wie weit muss man da die Vorkenntnisse haben? Und Sie haben es aber jetzt schon angedeutet, als Publikum muss man wirklich ganz genau nicht nur zuhören, das ist selbstverständlich, sondern nach Möglichkeit natürlich auch schon ein gewisses Grundwissen mitbringen.
Nee, das müssen Sie nicht. Ich glaube sogar, dass es funktioniert, wenn Sie kein Englisch können und nur den deutschen Text verstehen. Die Sache ist einfach die, dass Sie es verarbeiten müssen können zwischendurch. Und der Abend ist wahnsinnig dicht. Aber ich glaube, da steigt halt jeder auf seinem Niveau ein. Es ist halt nur schade, weil am Anfang die Reflexion so unglaublich ins Detail geht. Hoffe ich, dass dann keiner aussteigt. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Herero Nama, A History of Violence von Nuran David Kalis am Schauspiel in Köln. Von der Premiere im dortigen Depot berichtete Christiane Enkeler. Frau Enkeler, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am Rande der Proteste gegen den algerischen Staatschef Bouteflika haben Unbekannte das älteste Museum des Landes zum Teil geplündert. Das Kulturministerium erklärte, im Museum für Altertümer und islamische Kunst in Algier seien Gegenstände gestohlen und Büros der Museumsverwaltung angezündet worden. Das Ministerium machte Kriminelle verantwortlich, die im Schutz der Massendemonstrationen zur Tat geschritten seien. Den Angaben zufolge wurden auch Dokumente und Aufzeichnungen zerstört. Nur dem schnellen Einsatz der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass der Brand nicht weiter um sich gegriffen habe. Das 1897 eröffnete Museum ist eines der ältesten auf dem afrikanischen Kontinent. Bei den bisher größten Protesten gegen Bouteflika waren landesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Für die neue Kultusministerkonferenz zeichnet sich keine einheitliche Haltung zum Umgang mit Objekten aus der deutschen Kolonialgeschichte ab. Ich sehe jetzt noch keinen Konsens für gemeinsame Prinzipien für Rückgaben, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer der deutschen Presseagentur vor dem Treffen. Aber ich rechne damit, dass ein Diskussionsprozess beginnen kann. Die Kultusminister kommen nächste Woche in Berlin zusammen. Bei den Kolonialobjekten soll eine gemeinsame Position den bisherigen Leitfaden des Museumsbundes weiterentwickeln und einen Rahmen für Restitutionen bieten. Lederer sprach sich für möglichst rasche Schritte aus. Notwendig sei auch ein Gesetz. Es müsse diskutiert werden, nach welchen Prinzipien und Regeln mit ehemaligem Kolonialgut umgegangen wird. Das geltende Recht sei für solche Zwecke nicht geeignet. Der wegen Missbrauchsvorwürfen unter Druck geratene R&B-Musiker R. Kelly kommt auf freien Fuß. Ausstehende Unterhaltszahlungen in Höhe von $161.000 seien überwiesen worden, teilte eine Sprecherin des Sheriffs von Cook County mit. Vor 3 Tagen hatte ein Richter Kellys Inhaftierung angeordnet und bestimmt, er dürfe erst nach der Zahlung entlassen werden. Kelly ist des sexuellen Missbrauchs von 3 Minderjährigen und einer Frau angeklagt. Er hat ein Fehlverhalten abgestritten und auf nicht schuldig plädiert.
Vor 10 Jahren, März 2009, Israeli, Palästinenser und Deutsche reden auf der Bühne über den Nahostkonflikt, über den Holocaust und die Nakba, also über die Vertreibung aus Palästina. Das, was vor 10 Jahren stattgefunden hat, diese Theateridee, die hatte Sprengkraft, die Produktion The Third Generation in der Berliner Schaubühne. Die Enkelinnen und Enkel der Opfer und der Täter damals versuchten ausgerechnet in Berlin in einen Dialog zu kommen. Die Aufführung wurde ein internationaler Erfolg. Bis vor knapp 3 Jahren konnte man sie noch sehen. Co-Autorin und Regisseurin des Abends war Yael Ronen. Sie ist heute eine der meistbeachteten Theaterschaffenden, nicht nur in Deutschland. Im Berliner Gorki hat sie diese 10 Jahre alte Produktion nun überschrieben. Und sie fragt, ob sich die Lage seither nicht doch noch mal verschärft hat. Third Generation, Next Generation. Tobi Müller hat für Fazit die Aufführung gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Müller, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben die Aufführung auch vor 10 Jahren in der Berliner Schaubühne gesehen. Ja. Und jetzt diesen Abend. Was hat diese Next Generation denn im Titel, diese Next Generation, dem Thema zugefügt?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube mittlerweile, jetzt wo ich rauskomme, gerade aus dem Theater, dass das eine Fantasie ist, die von Fortschritt ausgeht, ne? Hinzufügen heißt, das kommt was hinzu, es hat sich vielleicht auch was verändert, vielleicht sogar zum Besseren, und das verneint der Abend eindeutig. Es ist eine Verschärfung nicht nur des Nahostkonflikts natürlich, sondern auch ganz vieler, heute würde man sagen, intersektionaler quasi Konflikte. Es geht ja nicht um die Priorisierung eines Konflikts über den anderen oder einer Minderheit oder einer deprivilegierten Gemeinschaft oder Zugehörigkeit, sondern dass sich das ganz komisch überlagert und die Therapiesituation, wenn man so möchte, alle sitzen in Stühlen da, ist nach wie vor da. Es werden einzelne Szenen auch angespielt, nachgespielt von früher. Aber dass es nicht wirklich weitergeht, merkt man gleich am Anfang, wenn Niels Bormann, quasi der den Deutschen, die Deutschen darstellen muss, die Eröffnung macht dieses Abends.
Es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Niveaus der einzelnen Schauspieler waren, was sicherlich auch mit der anderen Bildung da unten zusammenhängt. Die Regisseurin ist ja auch Israelin und der Humor ist nicht immer ganz meins. Das kann man eigentlich sagen, stimmt noch eins zu eins auch heute. Nur, dass ich mich nicht mehr für die schauspielenden Mitmenschen neben mir hier auf der Bühne entschuldigen muss. Die bilden mittlerweile den Rücken des Ensembles dieses sehr erfolgreichen und auch sehr prämierten Theaters.
Das klingt, was wir gehört haben, ziemlich unversöhnlich. Ist das ein Ton, den alle angeschlagen haben oder der alle Figuren betrifft?
Ja, Niels Bormann haut schon richtig drauf hier am Anfang und wir hörten jetzt eine Aufnahme der Generalprobe. Heute in der Premiere war da schon auch sehr schallendes Gelächter, muss man sagen. Das war schon richtig draufgehauen und es wurde auch so richtig verstanden, bis dann die Vergleiche zum Holocaust kommen und dann wird es dann plötzlich sehr leise. Also das prägt den Abend schon immer wieder. Das zeichnet ja auch ihre Arbeit aus, dass sie die harten Themen hart anspricht und dann plötzlich wieder reingrätscht, wo dann gar niemand mehr lachen mag. Und das ist aber interessant an dem Abend zu sehen, weil klar, es gibt drei palästinensische Schauspieler und Schauspielerinnen. Eine war schon vor 10 Jahren dabei, Yusuf Zweit. Es gibt 2 Deutsche, es gibt 3 Israeli, es gibt den einen quasi Ex-Russen oder russisch-deutschen Schauspieler Dimitri Schad, ein Star des Ensembles. Und alle verwirren quasi die eigene Position. Also alle machen es dem Publikum schwer, indem sie diesen Ton anschlagen, den wir jetzt gehört haben von Niels Bormann, aber die Konflikte dann so kompliziert eskalieren lassen, dass man auch nie genau weiß, ist das jetzt wirklich quasi aus ihrer Biografie? Ist das die berühmte Autofiktion, die die Schauspieler im Gorki auch immer bemühen? Oder geht das weiter? Und heute ist die Frage schon eindeutiger zu beantworten als sonst im Gorki und auch sonst bei Ronen, weil es ist ganz klar, dass sie in die Fiktion gehen, insbesondere Dimitri Schad, der dann quasi sagt, ich bin nicht Dimitri Schad, dieser Russe, ich musste mich diese Identität zulegen, um überhaupt hier am Gorki zu spielen. Ich heiße eigentlich Dieter Schmidt. Das ist das Furioso am Schluss, wenn er all die berühmten angeblichen Denkverbote ausspricht und jetzt mal sagt, was eigentlich alle denken. Und da ist es schon sehr klar, dass Ronen es sehr deutlich in die Fiktion treibt, die uns aber doch ziemlich vertraut vorkommt, weil es hat sich verschärft in den letzten 10 Jahren, ganz klar.
Herr Müller, vermutlich rund 30.000 Israelis leben mittlerweile in Berlin, darunter auch viele gut ausgebildete, kreative, viele Linke auch, die mit der Politik Israels nicht mehr einverstanden waren und deshalb ja auch nach Berlin gekommen sind. Was erzählt denn der Abend jetzt über diese Menschen?
Gar nicht so viel. Es gab ja schon mal einen Abend der Situation im Gorki, der quasi den Nahostkonflikt in Berlin thematisiert, nachgespielt, reenacted hat. Da war das Deutliche im Vordergrund. Das war auch schon beim Gorki-Theater, nicht an der Schaubühne von Ronen. Es gibt eine quasi zugereiste Israelin, die nicht in Berlin lebt, sondern die Außenperspektive nochmal stark macht und sagt, lässt ihr euch eigentlich nicht einfach als kreative Feigenblätter hier vorführen in Berlin, in der Hauptstadt. Das ist doch alles eigentlich genauso schlimm wie früher. Und auch das wird wieder sehr comedyhaft überhöht, aber dass es auch wehtut. Es steht nicht so sehr im Zentrum, wie es in Israelis geht hier in Berlin. Das ist ein Teil von vielen Geschichten, von eben intersektionalen Geschichten. Das ist vielleicht schon der Zusatz zu vor 10 Jahren, dass man merkt, okay, die Überlagerungen sind komplizierter geworden. Wir können hier nicht einfach nur als Israelis sprechen, wir können hier quasi nicht nur als Schwule oder Queere sprechen. Es überlagern sich immer verschiedene Zugehörigkeiten gleichzeitig und das macht das Sprechen heute darüber auch manchmal so schwierig, aber vielleicht dann auch ein bisschen befreiter.
Sie haben das präzise beschrieben, intellektuell analysiert, aber ich möchte noch mal nach dem Gefühl auffragen. Sind Sie denn betrübt aus dem Theater gekommen? Gehen Sie betrübt nach Hause? Keine Hoffnung nirgendwo?
Ich gehe ein bisschen betrübt aus dem Theater und ich weiß gar nicht, ob man das der Produktion vorwerfen kann, weil ich glaube, dass die künstlerischen Mittel nicht wirklich weitergekommen sind. Das enttäuscht mich ein bisschen, dass das so nah an der Ästhetik ist von vor 10 Jahren. Da muss man aber auch sagen, na gut, wenn man einen Abend macht über verschiedene Konflikte, die sich nicht weiterentwickelt haben, wie sollte sich da die Kunst weiterentwickeln? Und trotzdem hoffe ich das natürlich. Und etwas, was mir auch gefehlt hat, ist der soziale Standpunkt. Es geht ganz viel um Zugehörigkeiten, aber es geht eigentlich selten um Class, wie man das heute Neudeutsch auf Englisch sagt. Und das ist, also es geht wenig um Armut, wenn man so möchte, sondern um Zugehörigkeit. Das hätte mich jetzt schon noch interessiert, weil es auch ein Thema geworden ist, das deutlich stärker geworden ist in den letzten 10 Jahren. Aber ja, wie gesagt, man kann dem Abend nicht alles aufbürden, was er selbst zu thematisieren versucht. Und er tut es immerhin auf sehr unterhaltsame Art und Weise.
Third Generation, Next Generation von Yael Ronen am Maxim Gorki Theater in Berlin. Tobi Müller, danke.
Danke auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Im Juni wird der im Kunstpalast in Düsseldorf eine Martin Parr-Retrospektive gezeigt. Der britische Fotograf ist als einer der wichtigsten zeitgenössischen Dokumentarfotografen immer unterwegs. Im Zentrum seiner Arbeit der Mensch in seiner alltäglichen Umgebung. Zur Vorbereitung der Ausstellung hat er sich unter anderem in einer Düsseldorfer Schrebergartensiedlung umgesehen. Wenn die Leute beim Betrachten meiner Bilder gleichzeitig weinen und lachen, sagt Paar, dann ist das genau die Reaktion, die die Bilder auch bei mir hervorrufen. Die Dinge sind weder grundsätzlich gut noch schlecht. Ich bin daran interessiert, beide Extreme darzustellen. Und das hat Paar in den vergangenen Monaten vor allem in seiner Heimat gemacht. Und die beiden Extreme, die er in den Fokus genommen hat, die Befürworter und die Gegner des Brexit. Extremer geht's nicht. In London, in der Portrait Gallery, sind Paars Arbeiten jetzt ausgestellt und Friedbert Meurer berichtet.
An einer Wand im Museum zeigt ein Pfeil nach links Richtung Leave zum Ausgang. Rechts geht es nach Remain zur Ausstellung mit Martin Parrs Fotos. Ein Foto nimmt gleich eine ganze Wand ein. Es zeigt eine Strandszene aus dem sommerlichen Cornwall. Cornwall ist entgegen seines Images eine sozial sehr schwache Region. Viele haben hier Leave gewählt. Die Touristen, mutmaßlich alle Briten, kehren auf dem Foto dem Betrachter den Rücken zu und schauen aufs Meer. Eine Welle rollt gerade heran. Links im Bild weht eine rote Flagge und warnt die Badegäste. Mit diesem Foto hat Martin Parr den Moment eingefangen, als seine Landsleute im Referendum für den Brexit stimmten.
It's a metaphor really for the European invasion and the red flag being out, signaling danger ahead.
Es ist eine Metapher. Die rote Signalflagge warnt vor Einwanderung, Gefahr im Verzug. Das hat die EU dem Vereinigten Königreich angetan, so glaubten das die Menschen. Parr bezeichnet sich selbstironisch als Remoner, als Remainer, der immer noch über den Ausgang des Referendums jammert, to moan. Ein anderes Foto zeigt ein über und über mit englischen Fahnen drapiertes ziegelsteinrotes Reihenhaus. Der Besitzer des Hauses lehnt mit dem Rücken zur Wand.
Immigration and people feeling threatened by Europe and thinking that our identity is being eroded by the EU.
Die Menschen hatten Angst vor Einwanderung und glaubten, die EU bedrohe ihre Identität, was natürlich Unsinn ist. Aber das glauben sie halt. Wir gewinnen nicht die Kontrolle über uns zurück, das ist doch klar. Die Briten suchen ihre Identität und Martin Parr beobachtet sie seit Jahrzehnten dabei. Seit dem Referendum fährt er gezielt in Hochburgen der Brexit-Befürworter und Gegner. Parr selbst hält Einwanderung für eine Bereicherung der britischen Gesellschaft. In einer Aufnahme porträtiert er zwei junge muslimische Frauen mit Kopftuch, die in einem Fish-and-Chips-Laden hinter der Theke arbeiten. Parrs Großbritannien ist vor allem bunt. Der Fotograf liebt kräftige, leuchtende Farben. Sie sind sein Markenzeichen geworden. Viele Fotos zeigen auch, was wir als exzentrisch wahrnehmen. 5 britische Hobbytaucher stehen mitten im Moor und schauen den Betrachter direkt an. Offenkundig haben sie in der sumpfigen Brühe noch nichts gefunden. Teil der britischen Identität ist es für Parr, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, in Vereinen, im Sport, in Pubs.
That's never going to change. I mean, we like social life. It doesn't matter which part of the argument you're in.
Das wird sich auch nicht ändern. Wir lieben es, in einer sozialen Gruppe zu sein. Das gilt für beide Seiten, Befürworter und Gegner des Brexits. Wir lieben Tanzen, Trinken, Partys. Ich lade alle Deutschen ein, sich das hier anzuschauen, solange sie noch kein Visum dafür brauchen. Das mit dem Visum ist augenzwinkernd gemeint. Parr liebt den Humor. Auch er ist etwas sehr typisch Britisches. In einem schottischen Gemeindesaal tanzen alle etwas ungelenk, aber mit größter Freude, während jemand auf der Bühne Akkordeon spielt. Herren in schickem Anzug mit bunter Krawatte und Strohhut sitzen vor dem Cricketstadion auf Campingstühlen und sogar auf dem Boden. Andere feiern eine Party zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan. Alle haben sich als Queen, Prinz oder Narr verkleidet. Es gäbe also für die Briten schon etwas, auf das man sich verständigen kann. In einer Zeit tiefster Spaltung. Die Spaltung rund um den Brexit geht so tief. Es ist schwer zu sagen, wann das ein Ende finden könnte. Wir haben keine Ahnung, wie man das lösen will. Ja, das ist eine offene Frage. Die Schau in der National Portrait Gallery ist witzig, manchmal anrührend. Only human also und äußerst umfangreich. Paar fotografiert Establishment wie Working Class, London und den englischen Norden, Fischer, die in ihren Reusen nach irgendetwas suchen und farbenfrohe, fast schwebende indische Tänzer. Die Ausstellung zeigt das Vereinigte Königreich mitten in seiner tiefen Krise. Zwiespältig, bunt und humorvoll. Also ziemlich britisch eben.
Arbeiten des Fotografen Martin Parr in der Londoner Portrait Gallery. Friedbert Meurer berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons. Heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In welcher Tiefe im Boden des Planeten Mars könnte es flüssiges Wasser geben und damit die Voraussetzungen für einfache Lebensformen? Faszinierende Frage. Problem nur, Mars-Maulwurf buddelt sich fest. So oder so ähnlich lauteten in der vergangenen Woche einige Überschriften zur Erkundung des fernen Planeten. 4 Stunden lang hämmerte der kleine Roboter vor sich hin, dann blieb er stecken. Wahrscheinlich ist er auf einen dicken Stein gestoßen, muss abkühlen und Pause machen. Kommen wir zurück auf die Erde und widmen uns den näher liegenden Steinen des Anstoßes, die mitunter auch eine Portion Abkühlung gut vertragen könnten. Das Sitzpinkelgate der Annegret Kramp-Karrenbauer, ihr etwas verunglückter Karnevalsjoke zur Dreifachgeschlechtertrennung von Toiletten, schlug Wellen. Im Tagesspiegel kommentiert Daniel Fiedler furztrocken: Die einen meinen nun, die Deutschen sind das verkrampfteste Volk der Welt. Die anderen wollen nur noch Witze zulassen, die die Sprachpolizei abgesegnet hat und am besten alle Indianerkostüme im Kindergarten verbieten. Was für ein Irrsinn. Zu AKKs verbalem Sitzpinklerangriff: Der Witz war schlecht. Im Karneval sollten sich eigentlich die Regierten über die Herrschenden lustig machen und nicht die Mächtigen über Minderheiten. Es wurde heftigst drauf losgegendert in dieser Woche, mal nachdenkenswert, selten gewitzt, mitunter sehr angestrengt. Die sternchenbesäten Schreiben, die ich bisweilen von der Universität bekomme, wenn es um eine Veranstaltung geht, bringen mich zur Weißglut, empört sich die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow in der Welt über den Genderunfug. Allein das Wort geschlechtsgerecht verströmt einen unangenehmen Geruch, als müsse man Gummihandschuhe überziehen, um die Vagina oder den Penis zu untersuchen. Selbst wenn man ihr und dem Verein Deutsche Sprache zustimmen und von Christinentum, Radfahrenden und Konferenzteilnehmenden nichts wissen will, das Sternchen lassen wir aus radiotechnischen Gründen jetzt mal beherzt zur Seite. Selbst wenn man die Kritik also teilt, befremdet doch bisweilen der Schaum vor dem Mund. Einmal ausatmen, bitte. Muss man also mit Ausrufezeichen um sich werfen und im Befehlston die Sprache, die Sprecher und die Schreibenden anschnauzen, wo es nur darum geht, eine womöglich neue Balance zwischen Schönheit und Verständlichkeit einerseits und Fairness andererseits zu finden? Eine angemessene Sprache brüllt nicht, sie singt. Diesen schönen Satz lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Im Tagesspiegel meint Caroline Fetscher zum Unterschriftenaufruf, das befördere nicht die Diskussion, die es brauche, zitiert aber suffisant gegen allzu heftiges Rundumgendern die feministische Linguistin Luise Pusch. Die sagte der Taz, der Genderstern zerreißt das Wort in 3 Teile. Männlicher Stamm, Genderstern, weibliche Endung. Damit sind wir Frauen wieder da gelandet, wo wir vor 40 Jahren angefangen haben. Nur stand damals anstelle des Sterns ein Schrägstrich oder eine Klammer und symbolisierte, dass Frauen die 2. Wahl sind. Eine Fernsehdokumentation erneuert den Vorwurf, Michael Jackson habe Kinder missbraucht. Darf man seine Musik jetzt noch hören und will man das überhaupt? Fragen fast wortgleich die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Bernd Graf hakt in der Süddeutschen nach. Warum ächtet ihn die Weltöffentlichkeit erst jetzt? Weiß aber auch keine klare Antwort. Dem King of Pop, vor 10 Jahren gestorben, wurde einfach alles nachgesehen. Selbst das skandalöseste öffentliche Gebaren des Superstars erhielt in Berlin einmal sein Baby über die Berüstung eines Hotelbalkons. Superstar-Allüren halt. Sein abstruses Verhalten, seine skurrile Knabenliebe passten zum Mann wie seine allmähliche plastisch-chirurgische Verlurchung, die ihn immer mehr in einen Avatar seiner selbst verwandelte. Ja, man war damals so besoffen von der Michael Mania, dass man bereitwilligst über das Offensichtliche hinwegsah. In der Berliner Zeitung schreibt Johannes von Weizsäcker über ein Herbert-Grönemeyer-Konzert als grunderschütternde Erkenntnis: Ein Problem der Popmusik ist die Musik. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Zeit erkundet Streaming-Dienste, die den Umgang auch mit klassischer Musik verändern, und meint etwas ratlos: Pop bezieht sich aus der Gegenwart heraus auf die Gegenwart. Klassik hingegen verhandelt so etwas wie Ewigkeit. Wie soll man die als Mensch verwalten? Und dann entdeckt Florian Zinnecker erstaunt, dass bestimmte Plattformen doch nicht von Götterdämmerung zack zack auf Bolero wechseln. Auf Idagio oder Gramophy etwa gibt es viel und intelligent Sortiertes zu entdecken. Man könnte locker beschließen, sein restliches Leben nur noch Bach zu hören, meint die Zeit angesichts der eben nicht bloß erschlagenden, sondern auch inspirierenden Auswahl. Auf die Frage, was man als Rüstzeug benötige, um ein Dirigent zu werden, hat Michael Gielen als Juror des Frankfurter Dirigentenwettbewerbs gesagt: Nicht Schlagtechnik, nicht Gehör, nicht Bildung und Literaturkenntnis sei das Wichtigste, vielmehr Mut. Das ist der Feuersteinblock gewesen, aus dem er seine außergewöhnliche Karriere herausgemeißelt hat, schreibt Wolfgang Sandner in der Frankfurter Allgemeinen. Jetzt ist Michael Gielen im Alter von 91 Jahren gestorben. Bereits mit 11 Jahren studierte er Schönberg, schrieb Operngeschichte als Dirigent der Uraufführung von Bernd Alois Zimmermanns Oper »Die Soldaten«, die zuvor von Günter Wandt und Wolfgang Sawallisch als unspielbar abgelehnt worden war, und kombinierte Beethovens 9. mit Schönbergs Auschwitz-Kantate »Ein Überlebender aus Warschau«. Gielen war kein Star-Dirigent. Er war ein großer Dirigent. Star-Dirigenten sind berühmt. Große Dirigenten haben Bedeutung und etwas zu sagen.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Ulrike Timm. Am Mikrofon verabschiedet sich Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.